Willkommen beim Studi-Podcast von PH Bern. Ein Podcast für alle, die mehr wissen wollen über das Studium an PH Bern. Vom Start bis zum Berufseinstieg. Wir reden mit der Alina Labrocca und dem Ariel Schranz, die ihr Studium im Herbst 2021 am Institut Primarstufe angefangen haben. Moderation: Michael Gerber. Technik: Gino Knöpfel.
Herzlich willkommen zur 13. Episode vom Studi-Podcast. Grüße miteinander.
Hallo. Hallo.
Ihr gehört den Studi-Podcast von PH Bern und heute geht es um Weiterbildung, vor allem um den Berufseinstieg der Studierenden. Die Alina Labrocca hat jetzt ihr Studium abgeschlossen, wir werden darüber reden. Der Ariel ist ihr Schlussgerade und unser Gast ist Alexandra Tanner. Sie ist Lehrerin, sie ist Schulleiterin und sie ist vor allem Dozentin an PH Bern und zuständig unter anderem für den Berufseinstieg und für die Weiterbildung. Alexandra Tanner, wer bist du? Nochmal detaillierter gefragt.
Ja, ich habe die Angebotsverantwortung vom Berufseinstieg übernommen. Das mache ich jetzt seit 2 Jahren. Und nebenan habe ich noch die Angebotsverantwortung für das schulinterne Mentorat und für den CAS Berufspraxis kompetent begleitet. Das ist die Ausbildung für Praxislehrpersonen an der PH Bern.
Du hast als erstes eine Ausbildung gemacht zur Kindergärtnerin am Kindergartenseminar. Wie war dein Berufseinstieg damals?
Ich hatte einen sehr guten Berufseinstieg. Ich kam in eine Klasse auf dem Land mit 20 Kindern. Es ist eine zusätzliche Klasse eröffnet worden. Die Leute dort haben mich sehr positiv aufgenommen. Als junge Lehrperson hat man dann zumal einen grossen Bonus gehabt. Man ist für alles angefragt worden, man ist gross unterstützt worden. Wir hatten auch noch am Samstag Kindergarten gehabt und ich habe jeden Samstag frische Zöpfe, Brot, Eier bekommen als Merci von den Eltern über die Kinder. Also mir ist sehr geschätzt worden und ich habe sehr einen guten Berufseinstieg gehabt. Bin nachher auch 27 Jahre in dieser Gemeinde am Arbeiten geblieben.
Bevor wir unser Schwerpunktthema genauer anschauen, schauen wir doch zurück auf die letzten 2-3 Monate. Alina, du hast es ziemlich streng gehabt mit deiner Bachelorarbeit. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Das ist nett formuliert. Ja, es hat am Schluss recht angezogen, muss ich sagen. Also Ende Mai waren ja wie die offiziellen Seminare und Module eigentlich beendet gewesen. Ich konnte recht schnell alle Leistungsnachweise abgeben. Und dann im Juni ist wie die Bachelorarbeit im Fokus gestanden. Und es hat schon noch recht viel zu tun gegeben. Und dazu ist halt wie gekommen, dass ich den Fokus nicht nur auf das setzen konnte, sondern gleichzeitig war wie noch der Schulschluss gewesen, dort, wo ich arbeite. Und dort, wo ich dann, also jetzt in der nächsten Woche, schon anfange als Klassenlehrerin. Und da war halt mega viel so ein bisschen vermischt gewesen. Also einerseits bin ich noch mit einem Fuß beim Abschluss vom Studium gestanden für die Bachelorarbeit. Gleichzeitig bin ich in der Schule gewesen für den Abschluss vom Schuljahr. Und das dritte Bein hat mir halt so ein gefällt für einen Start des neuen Schuljahres, weil halt gleich schon viele Informationen kamen, viele Fragen zum Klassenzimmer auch, zur Klassenkonstellation, zum Stundenplan. Und es war einfach ein bisschen viel gewesen. Und ich bin froh, ist es jetzt wieder eine ruhigere Zeit im Moment gerade.
Alexandra, wenn du das hörst, kommt dir das so bekannt vor oder ist Alina ein absoluter Sonderfall?
Ich glaube, sie ist kein Sonderfall. Das ist das, was ich viel höre, wenn ich mit Studierenden oder Berufseinsteigenden rede. Und ich glaube, vor allem die Herausforderung von gleichzeitig studieren und schon arbeiten, die ist sehr gross. Vor allem auch, wenn man vielleicht noch Stellvertretungen macht oder eben sich schon auf etwas, was kommt, was nachher neu ist, muss vorbereitet, ist man auf sehr, sehr vielen Bühnen gleichzeitig unterwegs.
Ariel, wie hast du die letzten 2-3 Monate erlebt?
Ich hatte in den letzten 2-3 Monaten noch eine Blockwoche von Primarstufe Plus, wo ich eine Woche lang jeden Tag hier bei PH kam, für ein Modul zu besuchen. Das ist wie anstatt während dem Semester, ist das in einer Woche und dann ist es abgeschlossen. Da habe ich aber noch einen Leistungsnachweis, den ich im Winter erst abgeben muss. Da haben wir jetzt mega lange Zeit, müssen wir auch in die Praxis umsetzen. Und dann war noch die EM-Quali im Beachsoccer. Die haben wir geschafft und darum haben wir im September dort EM. Und dann habe ich noch ein bisschen Ferien genossen und jetzt seit einer guten Woche bin ich am Planen für den Berufseinstieg, der jetzt ansteht.
Was machst du für einen Berufseinstieg?
Ich arbeite in den ersten, zweiten aber nur als Teilpensionslehrperson, weil ich noch die 2 Tage an der PH bin, habe ich an den anderen Tagen unterrichte an der ersten, zweiten.
Du hast Blockwoche erwähnt. Was war denn dort so der Fokus gewesen? Also sind das verschiedene Module gewesen oder ein Fokus?
Also es war ein Modul gewesen und wir konnten herauslesen, was wir dort machen wollen. Und ich bin eigentlich in meine Priorität 1 hineingekommen, musikalische Zugänge zum Lehren. Und da haben wir viel so Lieder kennengelernt und auch noch so ein bisschen Theorie. Alles ist ein bisschen lang gegangen, weil man halt 5 Tage am Stück das Gleiche hatte. Aber schlussendlich habe ich noch etwas Cooles gefunden, dass man das in einer Woche machen kann und nicht während dem ganzen Semester immer wieder ein bisschen dranbleiben
kann. Und das wird jetzt wieder angeknüpft im Herbstsemester oder das ist jetzt eben wie abgeschlossen, wenn du die Versuche hast gemacht in der Praxis?
Genau, also halt einfach noch den Leistungsnachweis, den ich noch machen muss und dann ist das eigentlich abgeschlossen.
Cool.
Wie setzt sich das um mit der Praxis?
Wir müssen eine Planung machen, wie wir eins oder mehrere Kinder mit den Ideen, die wir jetzt in dieser Woche haben, kennengelernt haben, können fördern. Und dann planen wir das gründlich planen und dann umsetzen und schauen, wie das gewirkt hat. Je nachdem kann man so über längere Zeit machen, dass man zum Beispiel ein Lied einführt und schaut, wie das funktioniert. Oder vielleicht in einem Lied zum Beispiel im Mathe etwas kann lernen kann, mit Hilfe von diesem musikalischen Zugang.
Ariel, du hast jetzt die Bachelorarbeit noch nicht fertig gemacht. Wie du jetzt hast gehört, wie Alina Stress hatte, könnte dieser Stress auch dich so treffen? Oder würdest du sagen, das ist gut geplant und wird gut über locker über die Bühne gehen?
Also ich habe das Gefühl, besser planen als Alina kann man selber nicht. Und sie hat trotzdem Stress. Ich denke, ich werde sicher auch Stress haben, aber ich mache mir auch weniger Stress. Ja. Von dem her, also es kommt sicher noch viel auf mich zu, aber ich habe das Gefühl, dass es mir weniger stresst, einfach von ihrer Natur her.
Wir hören den Studi-Podcast von PH Bern und der Podcast soll auch Studieninteressierte lustig zu machen, für eine PH zu studieren und Lehrerin oder Lehrer zu werden. Alina, kannst du mal zurückschauen, wenn du auf das 3-jährige Studium zurückschaust, was war am spannendsten gewesen, aber was hat dich vielleicht auch am meisten gestresst? Ist es Bachelorarbeit?
Boah, das ist mega schwierig, weil ich meine, zu jedem Zeitpunkt im Studium bist du an einem ganz anderen Punkt in deinem Leben und jedes Mal stresst dich etwas und du hast das Gefühl, ich werde nie mehr so gestresst sein in meinem Leben und dann kommt das Jahr drauf und du bist genau gleich gestresst und hast das Gefühl, nein, jetzt bin ich gestresster, als ich noch nie war. Generell muss ich sagen, Bachelorarbeit war jetzt schon ein rechter Peak gewesen, muss ich sagen. Gleichzeitig ist auch der Studiumsstart mega stressig war, aber einfach auf eine andere Art und Weise, weil es war neu gewesen. Man musste sich zuerst mal einfinden hier an PH im Leben der Studierenden. Gleichzeitig war es noch so mit Corona und allem gewesen. Es gibt ganz viele verschiedene stressige Momente in einem Studium und gleichzeitig muss ich sagen, wenn ich nachher so zurückdenke, war es nicht so schlimm gewesen, wie ich es dann im Moment auch empfunden habe.
Reden wir doch von der schönen und spannenden Seite des Studiums. Kannst du auch noch etwas sagen?
Ja, ich konnte viel mitnehmen, aber am meisten mitnehmen konnte ich wirklich von den Praktika und von den Stellvertretungen, die ich gleich auch machen konnte. Weil einfach, wenn man mal das, was man wie per PH hat gehört oder hat gelesen, mal in der Praxis kann probieren umzusetzen und wie auch merkt, oh, das geht gar nicht, auch wenn es vielleicht in einem Büchlein so steht, kann man so viel daraus lernen.
Mir ist es genau so gegangen. Also ja, die Praktika ist das, was ich glaube, am meisten mitnehmen konnte, für den Transfer vom Studium zur Praxis. Aber auch von den Praxislehrpersonen einfach zu sehen, wie sie es machen oder was sich bei ihnen hat bewährt oder was sie vielleicht auch finden, hey, du musst im Fall überdenken, ob du das wirklich so machen willst, weil du siehst ja, wie es rauskommt. Also ich habe das Gefühl, da kann man so am meisten mitnehmen für dann das, was man dann wirklich in der Berufspraxis braucht.
Was ich letztes Mal aber auch gemerkt habe, ja jetzt, weil ich ja das Studium abgeschlossen habe, habe ich so weit gedacht, ich tue jetzt mein PH-Konto mal aufräumen und bin wirklich durch jedes Semester, durch jedes Modul durch und habe mir überlegt, was kann ich löschen und was behalte ich noch. Und dann sind mir so viele Sachen wieder begegnet, wo ich dachte, oh, das wollte ich doch mal ausprobieren und ich habe es gar noch nicht ausprobiert. Also zum Beispiel bei Musik haben wir ein Dossier mit so verschiedenen Liedern und dann bin ich so dankbar gewesen, weil ich werde jetzt Musik unterrichten und dort bin ich wie so ein bisschen ja, Führungs- und Schlusszeichen, mehr allein gelassen als jetzt vielleicht bei den anderen Fächern. Und ich war so dankbar, das Dossier näher zu sehen und zu sagen, hey, ich kann ja das gebrauchen und gleich ausprobieren. Und das habe ich wie erst jetzt mit dem Aufräumen von meinem PH-Konto gemerkt, wie viele Sachen, dass ich eigentlich wie nochmal vorkramschen kann und nochmal brauchen. Also das war mir gar nicht mehr so bewusst gewesen, weil es eben so viel Neues dazu ist gekommen.
Alexandra, was geht dir durch den Kopf, wenn du bei den Studierenden hörst? Genau.
Ja, gerade denke, das ist etwas, das viel kommt bei uns in der Praxisbegleitgruppe. Ja, wir haben das und das gar nie an der PH. Und dann sagen wir, geht doch mal schauen. Und dann passiert genau das, was Alina jetzt geschildert hat. Plötzlich kommt ganz viel Material vor. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, das Material so zu verwalten oder zu ordnen, dass man es nachher auch im richtigen Moment wieder findet. Und ich glaube, dort ja, ist der Berufseinstieg schon auch ein bisschen eine Brücke zwischen eben der Ausbildung und später dann nachher eben dem Einstieg in den Beruf. Und es ist gut, wenn man die Sachen hat und dann wieder vornimmt.
Wenn man jetzt die beiden gehört, hat man auch gehört, dass es recht strenge Zeiten im Studium gab. Wenn du jetzt ein bisschen vorwärts schaust, Alexandra, wird jetzt der Berufseinstieg noch einmal strenger? Oder können sie schon fast ein bisschen zehren von dem? Und wie siehst du das?
Ich glaube, es kommt fest auch auf die Unterstützung an, die sie am Schulort haben. Wenn sie gute Mentorate bekommen, dort, wo sie sind, dann können sie sicher sehr von dem allem zehren. Und dann ist der Berufseinstieg sicher gut bewältigbar. Wenn sie an eine Schule kommen, wo sie wenig Unterstützung haben, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es sicher schwierig und ist es sehr anstrengend, weil sie auf sich allein gestellt sind. Und dort bieten wir einfach eine Unterstützung und Hilfe seit der Berufseinstieg an, dass wir möglichst schauen können, die Leute so zu unterstützen, wie sie es brauchen, dass sie einen guten Einstieg haben in ihren Berufsalltag.
Thema Unterstützung habe ich jetzt schon so in den Sommerferien gemerkt, wie wertvoll das ist. Also ich habe ja an dieser Schule schon gearbeitet, als ich jetzt eine Klasse übernehme. Und eigentlich wie die Klassenlehrerin vor Parallelklasse ist meine Mentorin. Und sie hat mir wirklich so ein bisschen an die Hand genommen und hat gesagt, hey, wir machen das zusammen, du bist nicht allein. Und sie hat mir jetzt wie auch immer gesagt, ich schreibe jetzt die Hefter an. Willst du mir zuschauen, wie ich es mache? Ich kann dir das klären. Dann bin ich nebendran, dann haben wir es zusammen gemacht. Bestellungen, Materialbestellungen und alles. Und ich habe einfach gemerkt, ich bin so richtig gut unterstützt. Und ich weiss immer, ich habe jemanden, der mich mitnimmt, der mir auch immer sagt, hey, vergiss das nicht. Mach das, hast du das schon gemacht? Und das ist mega wertvoll. Und es nimmt mir auch so viel Druck weg, weil ich ja immer Angst davor hatte, dass ich etwas mega Wichtiges vergesse. Irgendein Blatt, das ich abgeben müsste, was mega wichtig ist, oder Informationen, die ich vergesse. Und durch die Begleitung habe ich einfach so viel Sicherheit bekommen, weil ich einfach wie weiss, hey, ich habe ein Netz, das mich auffängt von Leuten, also eben Mentorin, aber auch Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, die, wenn es mir mal etwas, wenn es mir nicht gut geht oder ich irgendwie nicht weiter weiss, es gibt so viele Menschen, die einem offen, das ist mega wertvoll. Das ist wirklich wichtig für den Berufseinstieg, glaube ich.
Ich glaube, das ist aber auch noch etwas Wichtiges. Wenn es einem nicht gut geht, hat man Leute, die einem helfen, aber man muss es denen natürlich auch mitteilen. Ich glaube, das ist ganz eine grosse Stärke, die du hast, auch zu sagen, wenn du etwas nicht kannst oder dir etwas fehlt oder du etwas nicht weißt. Und Hilfe holen ist ganz etwas zentral Wichtiges im Berufseinstieg. Und dort tun wir die Leute auch gerne ermutigen und sagen, geht nicht Hilfe holen, geht fragen. Nur wenn man fragt, bekommt man Antwort oder Hilfe.
Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, Führungs- und Schlusszeichen, ich glaube, eine Krankheit. Ich weiss nicht, ob generell von der heutigen Gesellschaft oder einfach vom Lehrberuf, dass man das Gefühl hat, wenn man muss fragen oder wenn man einfach sagt, hey, ich weiss nicht weiter, dass man das Gefühl hat, ich bin nicht gut in dem, was ich mache. Und das muss ich mir auch immer wieder sagen. Ich bin ehrlich, ich bin auch schon im Klassenzimmer gehockt und hatte Tränen gehabt, weil ich dachte, mache ich alles richtig. Und sich das selber einzugestehen, ist nicht einfach, weil man will ja gut sein in dem, was man macht. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man das gleich auch sich getraut.
Alina, kannst du noch konkret sagen, wie hast du dich jetzt auf den Start am nächsten Montag vorbereitet? Also, es gibt ja kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Es gibt tausend Sachen, die du hättest können, aber schlicht Zeit nicht dafür hast.
Das ist so. Also, ich kann jetzt nicht alle Wochen schon fein planen. Das ist unrealistisch. Und ich habe eben mit Kolleginnen, die auch mit mir zusammenarbeiten, haben wir mal so eine grobe Jahresplanung gemacht, wo wirklich einfach so ein Themen sind, zum Beispiel im NMG. Im ersten Quartal wollen wir das Thema und diese Kompetenzbereiche, im zweiten Quartal wollen wir das und so wirklich ganz grob über das Jahr verteilt. Dann haben wir das erste Quartal wie so ein mit der Lupe ein genauer hergezoomt. Wie gesagt, im Deutsch wollen wir wenn wir die und die Lektionen, in dieser Lektion machen wir das Lesen, in dieser Lektion machen wir das, so etwas genauer aufteilt und schon überlegt, was wir genau machen, zu allen Fächern. Und nach die erste Woche habe ich für mich etwas genauer geplant, wann ich was machen will. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe wie gar noch nicht zu fest ins Detail planen, weil ich kenne ja die Klasse noch nicht. Ich weiss nicht, die Klasse kommt bei mir an. Bei mir sind es wie Kinder von 3 verschiedenen Klassen, die zusammenkommen. Wie reagieren die Kinder aufeinander? Wie reagieren die Kinder auf mich? Wie reagiere ich auf die Kinder? Und ich will da nicht wie schon die erste Woche voll planen und schon jegliche Feindplanungen machen. Und dann merke ich, hey, wir brauchen viel mehr Zeit, für zuerst mal das Klima zu bilden. Und jetzt habe ich mir wirklich einfach mal den Montag, den ersten Schultag geplant, mit verschiedenen Spielen, mit Kennenlernsachen. Und dann wollte ich zuerst mal schauen, wie es tut. Wie ich es spüre, wie ich die Kinder spüre. Und dann schaue ich weiter. Und es ist ganz ungewohnt für mich, so spontan zu sein. Und gleichzeitig merke ich, dass es das ist, was ich brauche. Dass mir das am meisten hilft, den Berufseinstieg so ein bisschen locker gleich noch anzugehen und nicht zu verklemmt.
Du fährst als Klassenlehrerin an. Du, Ariel, wirst als TP-Lehrer zuerst arbeiten und studierst ja noch gleichzeitig dazu. Alexandra, was empfiehlst du, wenn oder für wen macht es Sinn, gerade den Volleinstieg zu nehmen und für wen ist eher vielleicht ein säuferlicher Einstieg als Teilpensenlehrer zu richten?
Also ich glaube, es ist schon so, Alina, die jetzt nicht mehr studiert, würde ich empfehlen, als Klassenlehrperson einzusteigen, auch wenn man der Typ ist, der gerne Verantwortung übernimmt. Es ist sicher eine Chance, weil man Beziehung sehr intensiv nachher auch haben kann mit den Kindern, weil man meistens auch einen grossen Anteil der Lektionen hat. Das ist sicher eine gute Möglichkeit zum Starten. Und wenn man aber nebendran eben noch studiert oder sonst vielleicht ein zeitintensives Hobby hat, dann ist es sicher auch gut, wenn man mal sagt, ja, ich tue Teilzeit einsteigen und probiere so, meinen Berufseinstieg zu machen, dass man einfach nebendran noch Zeit hat, für die anderen Sachen auch fertig zu machen oder weiterzufahren.
Ich habe jetzt von ein paar Mitstudierenden gehört, dass viele auch Respekt haben vor dem Einstieg als Klassenlehrperson und wie sagen, nein, ich will lieber zuerst Teilzeitlehrperson einsteigen. Wie findest du das? Ist es wie normal, der Respekt vom Klassenlehrperson sein und man muss sich halt einfach mal so ein bisschen reingeben? Oder findest du, wenn jemand wirklich zu viel Respekt hat, lieber Teilzeitlehrperson? Was würdest du dort empfehlen?
Ich selber war sehr gerne Klassenlehrperson, weil ich einfach gemerkt habe, dass die Fäden auch bei mir zusammenlaufen und habe das eigentlich sehr geschätzt. Und ich glaube, das ist auch heute so, die Personen, die gerne das Fäden bei ihnen zusammenlaufen, die gerne Verantwortung übernehmen, das ist sicher eine Chance, wenn man die packt. Ich denke, das, was du geschildert hast mit der Mentoratsperson nebenan, ist sicher ganz wichtig, wenn man eben eine Klassenlehrpersonfunktion übernimmt, dass man jemanden hat, wo man fragen kann, wann ist was dran, wann muss ich daran denken, irgendwelche älteren Gespräche zu organisieren, wann ist vielleicht eine Schulreise dran. Einfach, dass man so die Sachen nicht vergisst, wie du so gesagt hast, oder so Stütze beim Helfen, dass man nichts vergisst.
Ganz grundsätzlich, was lernt man in der Grundausbildung und für was ist eine Berufseinführungsphase zuständig?
Für mich gibt es ganz wichtige Sachen, die man Ausbildung muss lernen muss. Und eben gerade auch Praktika, die ihr geschildert habt, sind ganz wichtig, dass man erste Theorie auch in Praxis kann umsetzen kann. Aber es gibt für mich halt auch Sachen, wo man erst kann dran Kompetenzen erweitern kann, wenn man wirklich in Praxis ist. Also ein Elterngespräch durchführen, das kann man im Praktikum schon machen, aber es ist nie das Gleiche, wie wenn man für das Kind Verantwortung hat, wenn das eben Eltern sind, die man länger mit ihnen wird auch zu tun haben. Oder auch Klassenkultur entwickeln, so wie ich es in der Klasse gerne möchte haben. Das ist etwas anderes, wenn ich eine eigene Klasse habe, oder wenn ich in eine Praktikumsklasse komme, wo die Strukturen schon da sind, die Regeln schon gesetzt sind, die Klassenlehrperson vielleicht auch noch ein bisschen mit den Augen rollt und dann läuft alles gut. Und wenn ich dann selber unterwegs bin, ja, muss ich es eben selber machen. Und dort finde ich, ist auch gut, wenn man sich unterstützen lässt. Oder wir haben ja vom Berufseinstieg mit dem Institut für Primarstufen so eine Meilenstein 2, sagen wir dem, gemacht, wo der Berufseinstieg auch wird dokumentieren und abschließen. Und dort sind genau die Themen nachher auch dran, wo man schauen kann, ja, wo stehe ich, zum Beispiel im Bereich Elternarbeit, was möchte ich mir noch für Kompetenzen holen, wo möchte ich mich noch weiterbilden.
Du hast vorhin gesagt, Alina, dass du ja vorher schon an dieser Klasse hast gearbeitet. Mhm. Und jetzt übernimmst du ja eigentlich ziemlich mehr oder weniger das Ganze. Hat es dir jetzt viel gegeben, was du jetzt anders machst, als was du teilen musst?
Ja, also nicht jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, grundsätzlich anders. Es gibt ein paar Sachen, die ich wie teilweise übernehme, aber jetzt zum Beispiel, weißt du, so ein Ritual, das Geburtstagsritual, das haben wir jetzt wie gewechselt, aber das hat ewig alle Jahre geändert. Das würde wie glaube ich nicht verwirren. Und sonst habe ich wie sehr viel vor eben vorherige Klassenlehrperson können übernehmen, die mir wie auch gefallen hat. Also so Ritualsachen oder so ein Klatschritual, wo sie wissen, dass sie dann ruhig waren. Das habe ich wie übernommen. Und gleichzeitig bringe ich so ein bisschen meinen eigenen Stil rein. Also was sich sehr geändert hat, ist das Klassenzimmer. Das sieht jetzt wirklich ganz anders aus. Aber ich glaube nicht, dass das wie King negativ wird beeinflussen oder so, wie sie jetzt finden, ah, wir kennen das doch ganz anders. Aber es war schon so ein speziell für mich, herauszufinden, so, ja, wie kann ich mich einbringen, ohne dass ich wie zu viel mache. Weil ich hatte so viele Ideen, ich habe auch ein Ritual. Man könnte noch das, und man könnte noch das, und man könnte noch das. Und irgendwann musste ich sagen, ich muss jetzt mal mit etwas anfangen und dann vielleicht nach der Herbstferie mit etwas Neues reinkommen. Von dem her starte ich jetzt mit Film, der gleich ist, und einzelnen Details, die ich noch von mir reinbringe.
Cool. Im Sommer, in der Sommerferien, gibt es jeweils eine Planungs- und Orientierungswoche, die PA anbietet für frische, diplomierte Lehrpersonen. Ihr beide habt das noch nicht besucht. Alexandra, wenn du das jetzt schmackhaft machen willst, was würdest du oder in welchem Fall würdest du empfehlen, das zu besuchen?
Ja, wir haben diese Woche etwa 350 Teilnehmende. Also es sind sicher sehr viele, die zu uns kommen. Die Planungs- und Orientierungswoche hat sich bewährt, wenn man im Team planen miteinander, eben sei es eine Jahresplanung machen, schauen, was ist im ersten Quartal dran, einen ersten Elternabend, ersten Tag starten. Man ist einerseits mit anderen Teilnehmenden unterwegs, kann aber auch Fragen an die Leitungspersonen stellen oder an Junior Coaches, das sind Peers, die selber der Berufseinstieg noch nicht so lange her ist und die in dem Sinn eben auch noch gute Tipps können weitergeben können. Und ich glaube, die Woche, die vermittelt wirklich den Teilnehmenden so Sicherheit mit Blick auf den Start. Und es ist sicher wichtig, wenn man das erste Mal selber startet, dass man eben würde daran teilnehmen, aber mit davon zweiten Jahr oder im dritten Jahr noch kommen. Also ihr seid auch beide herzlich eingeladen, nächstes Jahr noch einzusteigen.
Wie ist denn das, wenn wir jetzt eben zum Beispiel so wie jetzt bei mir, wir haben jetzt wie so in unserem Team so die Absprache gehabt, mit der ersten Woche alle zusammen eben auch so ein bisschen, ja, für zum Schlusszeichen, unsere Planungswoche durchführen. Kann man sich das eigentlich recht ähnlich vorstellen, dass man mit Leuten zusammen hockt und einfach mal das Jahr durchdenkt? Oder gibt es jetzt wie etwas, was du findest, das macht es einzigartiger, PH die Planungswoche zu machen?
Ich glaube, es macht es einfach aus, dass halt Leute von verschiedenen Orten sind oder dass man vielleicht auch die man mit ihnen zusammen studiert hat, noch sieht, dass man über Team raus kann miteinander austauschen, je nach Interesse. Vielleicht auch mal einen Input besuchen oder so ein kleines Forum machen, miteinander über etwas diskutieren, und es gibt einfach wie noch mehr Ideen, aber grundsätzlich ist es sicher ähnlich, wie ihr es gemacht habt.
Und besteht denn nicht je nach dem Gefahr, dass man wie näher plötzlich zu viel gehört? Also bei mir war es jetzt eben so, gewesen, eben, wie ich vorhin Ariel gesagt habe, gar nicht mehr gewusst, ja, welches Ritual soll ich jetzt am Anfang überhaupt zuerst mal einbringen. Ich habe so viele Ideen und ich habe mir dann vorgestellt, wenn ich bei einer Planungswoche bin, kommen noch so viel mehr Ideen, die ich auch noch cool finde. Wie kann man dort die Balance finden, von mal aufnehmen, aber nicht überfordert sein?
Wir haben bewusst den Namen Planungs- und Orientierungswoche gewählt, weil wir sagen, es gibt die einen Leute, die Ende Woche fertig geplant haben, und andere, die haben sich eben vielleicht orientiert und müssen jetzt noch ein bisschen sortieren und vielleicht eben die vielen Ideen auch noch ein bisschen neu ordnen, damit sie noch ihre Planung auch fertig machen können. Also wir haben auch nicht den Anspruch, dass nach dieser Woche alles fertig ist, aber dass man sicher Schwerpunkte, die man sich gesetzt hat, hat können bearbeiten und ist zu einem Ziel gekommen, wo man zufrieden ist damit und gut starten kann.
Vielleicht hören uns auch Leute zu, die schon lange als Lehrpersonen tätig sind, die vielleicht mal als Mentorin oder Mentor arbeiten möchten. Was ist eine gute Mentorin? Was ist ein guter Mentor?
Ich glaube, eine gute Mentoratsperson ist jemand, der merkt, was die jungen Leute brauchen im Sinn von Fragen. Wo bist du dran? Was willst du von mir? Also, dass sie auch mit ihnen ins Gespräch gehen und nicht einfach sagen, mach so oder tu so. Für mich ist beraten in dem Sinn auch hören, was sie für Fragen da, was kann ich sagen. Vielleicht kann ich auch sagen, schau, ich mache es so, aber du musst deinen Weg finden, wie das mit dem Schulzimmer, was Alina hat erzählt. Also eine gute Mentoratsperson lässt für mich auch zu, dass das Menti etwas anderes ausprobiert, weder das sie selber macht. Und für mich selber ist eine gute Mentoratsperson auch jemand, der sich hat weitergebildet in diesem Bereich, der auch hat Kurs besucht oder sich mit ihrer Rolle und Aufgabe hat auseinandergesetzt. Weil es ist eine andere Rolle, ob ich Praxislehrperson bin und auch einen beurteilenden Charakter habe oder ob ich eben eine Mentoratsperson bin, die eigentlich im Auftrag von der Schulleitung die Einführung der jungen berufseinsteigenden Leute übernimmt.
Gibt es denn im Moment überhaupt genug Leute, die eine Ausbildung jetzt haben in diesem Bereich, als Mentoratsperson?
Für mich ist es noch schwierig abzuschätzen, wer die Ausbildung gemacht hat oder nicht. Wir haben jedes Jahr einen Kurs, der durchgeführt wird, wo man sich einführen kann in die Aufgabe. Wir haben es auch drin im CAS für Praxislehrpersonen. Und ich denke, Praxislehrpersonen haben ja dann eben auch einen grossen Anteil von Coaching, Beratung besucht. Und darum tun wir so kombinieren. Und dort kann ich wirklich sagen, dass ich jedes Jahr zwischen 30 und 40 Leute abschließen, die also die Ausbildung gemacht haben.
Man sagt, wer die ersten 2-3 Jahre gut übersteht als Lehrperson, der wird oder die wird vielleicht auch weiter mit Freude unterrichten und nicht etwa das Burnout machen oder sonst Überlastungssituationen erleben. Was braucht es, um aus deiner Sicht, Alexandra, für die ersten Jahre gut zu überstehen?
Also für mich ist sicher wichtig, dass man nicht das Gefühl hat, man muss alles neu erfinden, sondern dass man sich auf Lehrmittel stützt, die schon da sind, wo Planungen gemacht sind, damit man sich dort auch entlasten kann. Für mich ist das schulinterne Mentorat ganz wichtig. Leute, die am Ort da sind, Unterstützung leisten, die jungen Leute ins Team hineinholen, auch Material zur Verfügung stellen oder eben Hinweise geben, dass es so den gestützten und begleiteten Einstieg gibt. Ich glaube auch, man muss sich bewusst sein, wann bin ich am Arbeiten, wann tue ich mehr auch wieder erholen. Also dort ist für mich auch ganz ein wichtiger Teil drin, dass man sich Auszeiten gönnt, die auch geplant sind. Und man sagt, ja, dann mache ich wirklich Ferien, dass man die auch macht, dass man dort sich die Zeit eben auch zugesteht. Und etwas, was ich natürlich auch empfehle, ist eine Praxisbegleitgruppe, damit man auch mit anderen Leuten im gleichen Setting innen sich kann austauschen über den Alltag, kann Fragen stellen, kann Hilfe holen. Das ist, glaube ich, etwas ganz Zentrales, dass man nicht allein unterwegs ist.
Wer bietet die an, so eine Praxisbegleitgruppe?
Wir bieten die vom Berufseinstieg her an. Das sind alles Personen, die in meinem Berufseinstiegsteam sind, die auch entsprechend ausgebildet sind, für eben Beratung, Supervision zu machen.
Bei mir als Schulzeit, als ich arbeite, gibt es jetzt so ein Angebot, wo jemand von der PH zu uns an die Schule kommt. Willst du das vielleicht genauer ausführen?
Ja, genau. Das ist ein lustiges Angebot, das wir dürfen machen. Ich habe nämlich von deiner Schulleiterin ein Telefon bekommen. Sie hätte ganz viele Leute, die eben in eine Praxisbegleitgruppe gehörten und ob man das auch vor Ort machen könnte, bei euch an der Schule. Ich habe mir das dann überlegt und wir haben das dann anfangen ausschreiben, dass man die Praxisbegleitgruppe als Hohlangebot abrufen kann, wenn man mindestens 7 Teilnehmende hat in einem Schulhaus oder vielleicht auch in einem Schulkreis, wenn man sich ein bisschen erweitern will. Und wir sind sehr froh, dass wir sogar 2 Angebote dürfen machen bei euch, weil es eben sehr viele Berufseinsteigende hat. Und ich glaube, das ist etwas, was wir sehr gerne auch anderen Schulen anbieten, wenn das gefragt ist.
Ariel, was geht dir so durch den Kopf, wenn du hörst, was er alles kann machen und müsste machen?
Ich habe ja noch keine Klassenlehrfunktion, darum auch noch nicht so mega viel Verantwortung. Also natürlich habe ich Verantwortung, wenn ich unterrichte, aber einfach so, was Termine und Briefe und Elterngespräche bin ich natürlich auch dabei, aber ich habe dort nicht den Lead und darum noch weniger Verantwortung und organisatorisches Drum und Dran, was ich machen muss. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich dann fertig bin mit dem Studium und dann richtig anfange, dann würde ich sicher froh sein, gibt es so Angebote, wo man kann holen kann, dass einem die Arbeit erleichtert oder man dort Unterstützung hat.
Also ich habe jetzt letztes Jahr auch als Teilzeitlehrperson gearbeitet, wie es jetzt du würdest machen, Ariel. Und ich habe auch gemerkt, es gibt einem mega viel Einblick, was eben alles sonst noch ansteht als Klassenlehrperson. Und es ist gleich cool, wenn man mal reinhocken kann und man eben zum Beispiel bei einem Elterngespräch dabei sein, so ein bisschen seine eigenen Sachen vielleicht noch einbringen kann. Und gleichzeitig weiss man, ich muss dann nicht den ganzen Bericht irgendwie noch schreiben und so. Also da bin ich dann gespannt, was du die nächste Mal erzählst, was du alles schon hast dürfen, Einblick haben.
Ich bin genauso gespannt, was du erzählst mit der Klassenlehrfunktion.
Nach wie vor ist der Lehrpersonenmangel sehr präsent, ein Riesenproblem. Das heisst auch, dass Studierende bereits unterrichten, manchmal sogar zu hochprozentig. Wenn man müsste sagen, was garantiert zum Scheitern führt im Berufseinstieg, was dürfen die Leute nicht machen? Wir wollen ja nicht gescheiterte Lehrpersonen, sondern erfolgreiche.
Ich glaube, sie müssen ganz fest schauen, wie viele Stellvertretungen liegen drinnen. Sicher ein bisschen der Schule entgegenkommen, aber einfach irgendwann auch sagen, jetzt, ich kann nicht mehr machen. Also ich glaube, einfach auch dürfen Nein sagen, das ist sicher ganz etwas Zentrales, dass man halt auch muss sagen, ich kann das nicht mehr leisten, sonst ja, komme ich selber an meine Limite. Und ich glaube, das bringt der Schule auch nichts, wenn nachher die Lehrpersonen auch noch aussteigen, die schon da wären.
Und dann im Berufseinstieg, wenn sie also das Diplom im Sack haben, was gilt es zu beachten?
Wir haben ja im Moment die Situation, dass sie häufig nicht zuerst Ausbildung machen und nachher den Berufseinstieg, sondern es ist vielfach schon das gleichzeitig Einsteigen. Und ich glaube, die Gleichzeitigkeit ist die Schwierigkeit. Wann bin ich am Studieren? Wann bin ich im Berufseinstieg? Was ist wann dran? Für mich ist, glaube ich, ganz wichtig im Berufseinstieg, dass man Austausch hat, dass man mit vielen Leuten, die in ähnlichen Situationen sind, auch unterwegs ist und dort mit ihnen auch im Gespräch ist und merkt, ich bin nicht allein mit schwierigen Situationen. Also, dass man dort diskutiert mit anderen, wie geht es dir und was machst du? Vielleicht gibt es auch Tipps für Ritual, wenn komme ich vom Arbeiten heim und wann ist nachher Freizeit. Wir haben dort schon ganz interessanten Austausch gehabt mit Berufseinsteigenden. Die einen die legen Jogginghosen an, die anderen trinken einen Tee, die dritten gehen irgendwie mal schnell zuerst ein bisschen Musik machen. Und ich glaube, so Übergang, ja, Beruf, Freizeit, ist auch ganz etwas Wichtiges, dass man weiss, wann ist man mit welchem Hut unterwegs. Und etwas, was mir selber ein Anliegen ist, ist, dass man sich auch definiert, wann ist man zum Beispiel für Eltern ansprechbar, dass auch das irgendwann am Abend fertig ist und man nicht das Gefühl hat, man müsse noch die halbe Nacht durch eine Nachricht beantworten, sondern dass man auch dort sagt, schaut, ich bin von morgen um 7:30 bis am Abend um 8 für euch erreichbar, aber nachher habe ich auch Feierabend. Also, dass man dort sich auch abgrenzt.
Stichwort Elternzusammenarbeit. Da wird manchmal kritisiert, dass die Grundausbildung zu wenig Wert auf die Elternzusammenarbeit legt. Was würdest du sagen, wo oder wann, in welchem Zeitpunkt kann man das lernen?
Ich glaube, dort ist ganz wichtig, die Zusammenarbeit zwischen Grund- und Weiterbildung oder Berufseinstieg. In der Grundausbildung gibt es ganz viel, wo die Studierenden mitbekommen, was ist die Elternarbeit, was ist wichtig in der Elternarbeit, auf was muss man schauen. Es gibt auch erste Kontakte in der Praktika, wo man mit Elternarbeit in Kontakt kommt. Aber nachher, denke ich, ist es wirklich im Berufseinstieg innen, wo man sich dort weitere Kompetenzen aneignen kann, weil man halt erst dann mit den realen Eltern von der eigenen Klasse in Berührung kommt. Und unsere Empfehlung ist, wir haben ein Angebot dazu, Boxenstopp, wo man besuchen kann, wo man sich mit dem Thema intensiv auch noch mal auseinandersetzen kann, wenn man jetzt eben schon erste Erfahrungen gemacht hat, weil dann kommen nämlich dann auch ganz viele Fragen. Und wir empfehlen auch, dass man, wenn man unsicher ist in der Elternarbeit, bei Elterngesprächen, dass man dort vielleicht auch noch eben eine IF-Lehrperson dazu nimmt oder wenn es vielleicht ganz schwierige Gespräche sind, die Schulleitung gefragt, ob sie dabei wäre. Einfach, dass man sich dort auch traut, Hilfe zu holen und so die ersten Gespräche mit Unterstützung auch führen kann.
Das finde ich wirklich auch mega wichtig, das, was du jetzt gesagt hast, dass man halt während der Studiumszeit gar noch nicht so die Chance hat, das nachher auszuprobieren. Und gleichzeitig finde ich es schade, dass es kein Pflichtmodul gibt, wo wir eben das gleich noch ein bisschen mehr übt. Also es gibt ja nachher ein Wahlmodul, ich glaube, das heisst Zusammenarbeit mit Eltern, wenn es mich nicht täuscht, wo man dann wie mal ein Elterngespräch führt und man weiss nicht, was das Gegenüber sagt. Also bin mir nicht sicher, wie es genau abläuft. Ich habe es leider nicht besuchen können. Und ich fände es so wichtig, dass das in die Grundausbildung kommt, dass man mal ausprobieren kann, dass man mal überlegt, hey, was läuft, also was muss ich überhaupt erwähnen an einem älteren Gespräch? Dort fängt es bei mir schon an. Über was rede ich mit diesen Leuten? Wie tue ich die aufteilen? Wie viele älteren Gespräche soll ich überhaupt an einem Tag machen? Oh. Und so Sachen finde ich das Fehlklär Grundausbildung. Und dort merke ich jetzt auch, dass ich dort Defizit habe. Also ob der Elternabend, der erste Elternabend, also wenn ich dort eben nicht so gut begleitet werde, meine Mentoratsperson, ich wäre wirklich, dort würde ich glaube ich nichts finden, wenn ich würde für einen Kramschen. Wie mache ich das? Wie viel sage ich schon? Was interessiert die Eltern überhaupt? Wie tue ich das strukturieren? Elterngespräch, welche Formular genau nochmal? Ich finde, das ist etwas, wo wir Grundausbildung ein bisschen mehr den Fokus setzen.
Ariel, hast du etwas im Zusammenhang mit Elternarbeit erfahren während der Grundausbildung? Oder?
Mir geht es da gleich wie Alina. Also ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich so der einzige Kontakt zu eben, was man für Formular kann nehmen oder wie das was alles reinkommt, ist einfach in der Praktika. Also dort hatte ich Einblick gehabt, schon in mehrere Elterngespräche und dann haben sie mir einfach kurz erklärt, wo der Fokus steht. Und da haben sie mir auch gesagt, dass sie am Anfang wie das ganze Formular gebraucht haben, was sie auf dem Internet gefunden haben, sie gemerkt, was sie dann wirklich brauchen und was sie herausstreichen können. Weil das Gefühl, so wird es auch bei uns so sein. Zuerst machen wir auch mal mega viel und dann merken wir, viel braucht es nicht. Aber dass man wie weiss, wo dass man überhaupt das Zeug kann holen und was dann alles würde drin gehören.
Das ist sicher etwas, was wir eben in der Planungs- und Orientierungswoche auch anschauen mit den Leuten. Dort sind nachher auch unsere Junior-Coaches, die wie aus ihrem Alltag erzählen, wie sie es gemacht haben, wie sie es erlebt haben. Und wir geben auch den Leuten Gelegenheit, eben zum Beispiel den ersten Elternabend miteinander zu planen. Geben auch Feedback dazu, was wir denken, oder eben die Junior-Coaches. Ich glaube, so kann man es wie dann so ein bisschen, ja, vorbereitet angehen. Und Elterngespräche, denke ich, ist halt schwierig zum Üben. Man kann einerseits Rollenspiel machen in der Ausbildung mit anderen Studierenden, sagen, ihr übernehmt jetzt je eine Rolle. Aber richtige Elterngespräche muss man ja einfach mit Eltern von einer Schülerin oder einer Schülerin durchführen, die jetzt wirklich in der Klasse ist. Und ich glaube, dort in der Praktika kann man ein bisschen weit dabei sein, aber es bedingt natürlich auch die Bereitschaft der Eltern, das Feedback von einer Studentin oder von einem Studenten in einem Praktikum anzunehmen. Oder? Und ich glaube, dort muss man einfach auch einen guten Mittelweg finden. Und ja, auch von der einschlägigen Literatur jetzt zum Berufseinstieg ist wirklich überall auch so ein bisschen die Thematik drin. Elternarbeit lernt man nachher, wenn man im Feld ist, wenn man dran ist, wenn man arbeitet. Und darum wichtig, Mentorin beiziehen. Dann gibt es auch noch wieder Sicherheit. Oder eben eines von unseren Angeboten besuchen, wo wir auch helfen, diese Sachen vorbereiten.
Ich glaube, es ist einfach etwas, was Studierende, also jetzt mir und auch mit meinen Mitstudierenden, aber nicht viel Kontakt hatte, ist einfach schon so etwas, wo man mit Respekt entgegen schaut, die Eltern zusammenarbeiten. Und man wünscht sich so viel Vorbereitung wie möglich. Und ich sehe das auch ein, dass die Vorbereitung bedingt ist. Man kann nicht alles schon büscheln. Und eben, wie auch der Ariel gesagt, man kann es nicht schon parat geben und sagen, mach es so, weil es ist sehr individuell. Und gleichzeitig ist die Unsicherheit. Es ist wirklich schwierig. Und dort bin ich froh, gibt es eben das Angebot für beim Berufseinstieg.
Schauen wir die nächsten 2-3 Monate voraus. Was kommt auf dich zu, Alina, außer der Einstieg als Klassenlehrerin? Was wird spannend für dich? Was schreckt dich vielleicht auch ab und auf was freust du dich?
Schwierig. Ehrlich gesagt bin ich voll mit der Lehrerinnenbrille unterwegs. Und sehe vor allem halt das, was auf mich zukommt. Dass das erste Quartal auf mich zukommt, die neue Klasse kennenlernen, das erste Mal als Klassenlehrerin arbeiten, die ersten Exkursionen planen. Dazu kommen die ersten Weiterbildungsangebote, die ich besuchen darf. Ich werde die 2 Boxenstopps besuchen. Eines ist zur Elternzusammenarbeit und das andere ist Classroom Management. Genau, das ist noch so klein etwas. Und ja, ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Ich bin offen und freue mich sehr, muss ich sagen.
Ariel, was kommt auf dich zu, die nächsten 3 Monate?
Ich bin genauso gespannt. Ich glaube, ich bin noch einen Schritt hinter dir. Ich habe jetzt so die erste Festanstellung. Und ich sehe dort mal rein, ich freue mich mega, mal richtig zu arbeiten. Und habe natürlich eben noch das Studium, das ich noch fertig mache und noch die Bachelorarbeit, die ich schreiben muss. Und dann, ab dem Winter sollte ich eigentlich dann den vollen Beruf einsteigen können.
Wir machen ja den Studi-Podcast auch, um Studieninteressierte zu informieren, aber auch zu begeistern, wenn jetzt jemand mit dem Entscheid spielt, Lehrerin oder Lehrer zu werden. Was würdet ihr sagen, wenn oder wer ist die richtige Person? Oder welche, was muss sie mitbringen, dass sie erfolgreich das Studium macht, aber auch erfolgreich nachher im Beruf wird sein?
Man braucht sicher so ein bisschen das Flair mit den Kindern. Man muss gerne mit Kindern arbeiten, aber man muss auch Ausdauer mitbringen für das Studium und Geduld. Nicht nur im Studium, sondern im Beruf habe ich das Gefühl, das ist etwas Wichtiges. Ich glaube, die Motivation, dass man das will. Ich habe das Gefühl, wenn man mit Kindern arbeiten will, dann macht man das Studium gerne und freut sich dann umso mehr, wenn man am Schluss dann wirklich auf die Kinder los kann und mit ihnen kann arbeiten kann.
Das sehe ich genauso. Und einfach auch der Wille, dass man jeden Tag wächst. Dass man weiss, man ist nie, glaube ich, fertig ausgelehrt als Lehrperson. Man lernt von den Kindern, man lernt von sich selber. Und wenn man sich das bewusst ist und das auch gerne macht, dann ist es sicher etwas Gutes.
Alexandra, welche Voraussetzungen braucht es aus deiner langjährigen Erfahrung?
Ich glaube, man darf nicht nur meinen, man hat nur mit Kindern zu tun oder mit Schülerinnen und Schülern. Man muss sicher einfach Menschen gerne haben oder gerne mit Menschen unterwegs sein, weil man hat in der Schule eben mit Eltern zu tun, man hat viele verschiedene Ansprechpersonen, man hat ein Kollegium, man hat eine Schulleitung. Es ist einfach viel mehr, als nur mit Kindern und Schülerinnen und Schülern unterwegs sein. Und ich glaube, man muss neugierig bleiben, man muss offen sein, man darf nicht Angst haben davor, etwas Neues zu lernen. Und man wird auch müssen damit rechnen, dass man den einen oder anderen Fehler macht und den einfach auch als Chance sieht, für sich wieder weiterzuentwickeln. Ich glaube, das sind wichtige Voraussetzungen.
Ihr habt die 13. Episode gehört vom Studi-Podcast. Wir fahren noch weiter, weil wir auch den Berufseinstieg begleiten wollen. Ihr könnt die letzten 12 Folgen weiter anhören. Zum Beispiel die Folge Nummer 5, wo eine Frau erzählt, wie sie das Unterrichten, das Studium und Betreuung von ihren Kindern unter einen Hut bringt. Herzlichen Dank fürs Mitmachen in diesem Studi-Podcast. Merci Alexandra, dass du als Gast bist da warst. Merci Alina, merci Ariel. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ade miteinander.
Tschüss.